Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, Naturwissenschaftler, Physiker, Biologe, auch ehemaliger Politiker insofern, als er mal für die SPD im Bundestag saß und bis zum vergangenen Jahr einer der Präsidenten des Club of Rome. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
Wie geht's Ihnen persönlich?
Ach, prima.
Ja?
Ja, ich bin zwar bald 80, aber fühle mich immer noch jung.
Sie sind körperlich in einem guten Zustand, Sie sind geistig, wie ich bereits feststellen durfte, auch in einer wunderbaren Verfassung. Gibt es irgendein Geheimnis, das Sie uns mitteilen könnten, wie das geht?
Ja, Freude am Leben.
So einfach?
Ja.
Sie sind aus Emmendingen zu uns gekommen. Wie hat Sie es eigentlich damals nach Emmendingen verschlagen?
Eine unserer Töchter, eine wunderbare Frau, Paula Bleckmann, hat eines Tages gefragt, uns Eltern, aha, wollt ihr nicht nach Emmendingen kommen? Ich lebte damals in Kalifornien, meine Frau noch in Bonn. Und ich wollte auch zurückkommen nach Deutschland, selbstverständlich. Und dann haben wir ja gesagt.
Okay.
Ein Drei-Generationen-Haus. Sie ist verheiratet mit einem wunderbaren Richter und drei wahnsinnig nette Buben. Und dann waren sogar noch meine Schwiegereltern dabei, aha, waren wir vier Generationen im, okay, Haus. Ist das nicht toll?
Ein Lebensmodell, das Sie uneingeschränkt empfehlen können?
Naja, also es hängt von den Personen ab, aber in unserem Fall geht's.
Hat gut funktioniert bislang?
Bisher ja.
Und jeder profitiert vom anderen?
Ich denke schon.
Wunderbar. Wenn es Ihnen gut geht, geht es der Menschheit ähnlich gut oder gerade andersrum ziemlich schlecht?
Na, es gibt viele Individuen, denen geht's gut und anderen, denen geht's schlecht. Mhm. Aber insgesamt muss man sagen, in den letzten 30 Jahren oder so ist die Armut in den Entwicklungsländern deutlich geringer geworden. Mhm. Nur ganz am letzten Ende gibt es weiterhin bitterste Armut. Also, aber das ist das unterste Zwanzigstel. Während dazwischen gibt es einen rasanten Aufstieg aus der Armut heraus in eine Art von Mittelstand. Ja.
Das heißt, es gibt auch in diesen Drittweltländern inzwischen sowas wie eine Mittelschicht, wie wir sie in Westeuropa beispielsweise kennen?
Absolut. Und es gibt auch Milliardäre.
Klar.
Ich denke, in China gibt es mehr Milliardäre als in Deutschland.
Kann man eigentlich Milliardär werden mit ehrlicher Arbeit oder muss man da ein paar andere Charaktereigenschaften mitbringen?
Das neue Gesicht des Kapitalismus ist so, dass Gaunerei belohnt wird. Und das ist nicht gut. Und da gibt es also ganz viele Milliardäre, die eigentlich einen Gauner-Hintergrund haben.
Ja, die eigentlich ins Gefängnis gehören, mit anderen Worten.
Wäre schön.
Ja, das kann man von China, glaube ich, aus erweitern und Richtung Osteuropa oder Richtung Russland gucken?
Ja, und in Amerika natürlich.
Ja.
Also die Finanzstrategen, die werden Milliardäre im Wesentlichen durch geschickte Spekulation,
ja,
mit Geld anderer Leute.
Wobei, da hat sich ja irgendwie doch was von der Realität abgekoppelt. Also Billionen von Euro und Billionen von Dollar werden in Sekundenbruchteilen um die Welt gejagt. Wie
völlig
geht
richtig
das eigentlich?
Naja, also das sind die modernen technischen Medien. Das kann man machen. Aber es gibt eine Berechnung von einem inzwischen leider verstorbenen Club of Rome Mitglied und Banker, der sagt, von 1000 Euros, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, werden 980 nur spekulativ eingesetzt. Mhm. Und 20 bleiben übrig für Güter und Dienstleistungen.
Die berühmte Familie, Herr von Weizsäcker, um mit Ihrem Vater zu beginnen, Karl Friedrich von Weizsäcker, großer Physiker, großer Philosoph, ich glaube vor 10 Jahren gestorben. Hatten Sie ein gutes Verhältnis zu ihm?
Er war wunderbar. Er war tolerant gegenüber meinen Verrücktheiten. Ein ganz liebenswürdiger Vater.
Tolerant gegenüber Ihren Verrücktheiten bedeutet?
Ja, ich war ein fürchterlicher Bub.
Wieso?
Ja, immer Spinnereien und Raupenzüchten, die dann die Vorhänge raufgekrabbelt sind und ich weiß nicht was alle. Das fand er köstlich.
Also diese biologische Neigung, die war schon früh bei Ihnen angelegt?
Ja. Ich fand das herrlich, wie sich Raupen in Puppen verwandeln und dann Schmetterlinge rauskommen. Ich habe das Fenster aufgemacht, sind die weggeflogen. Aber ich fand das ein wunderschönes okay. Vorgehen.
Aber vielleicht war Ihr Vater ja auch ein Mann mit einem ganz besonderen Weitblick, insofern, als ihm klar war, aus diesem Sohn wird man ein Biologieprofessor.
Ich glaube, an sowas hat er gar nicht gedacht. Er war genuin gutmütig.
Okay. Dann gibt es Ihren Onkel, Richard von Weizsäcker, großer deutscher Bundespräsident. Ich weiß nicht, wie nahe Sie ihm persönlich waren.
Ich habe ihn wahnsinnig gern gemocht. Im Familienkreis hat man ihn immer wieder getroffen. Das war immer eine Riesenfreude. Er war humorvoll, hat mit den Kindern gespielt und ich weiß nicht was alles. Aber auch in der Politik. Ich war ja in der SPD und bin es immer noch. Und er war in der CDU und war auch ganz brav dort. Aber wir haben uns nie gestritten.
Okay.
Wir waren uns im Prinzip einig, in gewissem Sinne auf eine Art von, nicht großer Koalition, aber Gemeinsamkeit, dass das Soziale und auch das Wirtschaftliche und die Außenpolitik zusammengehören.
Wobei Ihr Onkel Richard von Weizsäcker ja auch immer zu diesem explizit liberalen Flügel der CDU gehört hat.
Liberalität ist eine gute Gemeinsamkeit.
Hat er sich mal über sein Verhältnis zu Helmut Kohl geäußert?
Nein, da war er eher vorsichtig und er weiß, dass er Helmut Kohl zu der Zeit, als Kohl Ministerpräsident in Mainz war, viel verdankt hat.
Ja, der hat ihn dann letztlich auch zum Bundespräsidenten gemacht, wobei also diese atmosphärischen Störungen zwischen diesen beiden Spitzenpolitikern ja irgendwie sich auch dem Rest des Volkes irgendwann vermittelt haben.
Also sowas kann ich nicht kommentieren, das ist völlig klar, aber ich weiß, dass Richard von Weizsäcker ein großartiger Außenpolitiker und Friedenspolitiker war.
Ansonsten, um sozusagen die Familiengeschichte abzuschließen, Ihr Sohn Jakob saß oder sitzt, glaube ich, immer noch im Europaparlament und hat jetzt einen ganz neuen Job gefunden.
Er war bis Jahresende 18 Mitglied im Europaparlament. Und ist dann ausgestiegen,
um für die SPD.
Anfang Januar im Bundesfinanzministerium als Chefökonom einzutreten. Olaf Scholz kennt ihn seit langem und fand, ein munterer Genosse dieser Art täte dem Haus vielleicht mal ganz gut.
Das würden Sie als Vater auch so unterschreiben?
Sehe ich auch.
Gut.
Also zum Beispiel der Eurobond, das war eine der Erfindungen von meinem Sohn Jakob und einem Franzosen. Und das hätte die Griechenland-Sanierung unendlich viel billiger gemacht, wenn man das geschafft hätte.
Ja.
Und Minister Schäuble sagte dann immer, bloß keine Transferunion.
Ja. Es ist anders gekommen.
Leider.
Wenn wir ganz weit zurückgehen in die Vergangenheit, genauer gesagt 50 Jahre, 1968, Sie waren der Juso-Vorsitzende in Freiburg. Spannende
Richtig.
Zeit.
Das war eine spannende Zeit. Ich habe damals auch einen Arbeitskreis Außenpolitik gegründet zur Unterstützung von Willy Brandt. Friedenspolitik fand ich das Wichtigste.
Wobei das dann mit einer gewissen Zeitverzögerung gegriffen hat in den 70er Jahren. Haben Sie eigentlich, weil 68 geht ja in die, oder ist in die Geschichte eingegangen, als Jahr der Studentenbewegung. Hatten Sie mit Dutschke und anderen Studentenführern zu tun damals?
Dutschke habe ich einmal getroffen. Er hat uns zu Hause besucht. Das war sehr angenehm.
Ja.
Mit anderen, den Schmidt und anderen SDS-Genossen, wie sie hießen,
ja.
Hatte ich auch ein bisschen zu tun. Aber ich hatte immer eine weniger kämpferische und mehr strategische Meinung.
Das heißt?
Ich wollte sehr wohl die Hochschule reformieren.
Aha.
In einer Richtung von mehr fachübergreifender Fähigkeit und weniger Fachidiotentum.
Aha. Aber Sie wollten von Freiburg aus nicht die Weltrevolution?
Nein, wir wollten das, was man an Ort und Stelle machen kann, massiv verbessern und daraus auch Konzepte entwickeln, was man auch deutschlandweit oder meinetwegen europaweit verbessern kann.
Was ja auch durchaus gelungen ist, zumindest Absolut. In verschiedenen Teilaspekten.
Also als ich angefangen habe zu studieren, waren nur etwa 6 oder 7% des Altersjahrgang hochschulreif. Die anderen blieben draußen, 93, 94%. Und das war ein politischer Skandal. Also insofern war ich auch Bildungspolitiker im Sinne von mehr Chancengleichheit.
Es wird ja heute durchaus kontrovers diskutiert, was von 68 geblieben ist, ob es wirklich diese großen Errungenschaften gegeben hat, die manche behaupten, oder ob 68 nicht grotesk überschätzt wird. Wie ist da Ihre Position?
Die 68er Auflehnung gegen die Stagnation davor war unbedingt notwendig und war vollkommen erfolgreich. Und die Bildungserweiterung in Deutschland war die Voraussetzung dafür, dass Deutschland heute in Europa Spitze ist. Damals hatten wir im Altersjahrgang weniger Akademiker als die Portugiesen. Mhm. Und wenn es dabei geblieben wäre, wären wir heute ganz am Schwanz.
Und wie sehen Sie diese gesellschaftlichen Neuerungen, die es gegeben hat, dass politisch sich doch da sehr viel durcheinander gewirbelt hat und neu sortiert hat?
Die Medien haben immer nur das Wirbeln gesehen und nicht das Fortschreiten. Es war ein riesiger Fortschritt, dass auf einmal zum Beispiel eine sozialdemokratische Gerechtigkeitspolitik in Deutschland möglich war und dann eine grüne Umweltpolitik. Das war doch vorher gar nicht möglich.
In den Jahren zwischen 1998 und 2005 Bundestagsabgeordneter der SPD, Herr von Weizsäcker, Ihr Bundeskanzler damals hieß Gerhard Schröder, der jetzt aktuell über Andrea Nahles kurz zusammengefasst gesagt hat, sie kann es überhaupt nicht. Hat Schröder recht?
Es liegt nicht an mir, das zu beurteilen. Ich kenne Andrea Nahles ganz gut und finde es tüchtig, dass sie versucht, die alten Werte der Sozialdemokratie hochzuhalten. In einer kapitalistischen Welt ist das relativ mutig. Trotzdem kann ich empirisch nicht leugnen, dass unter ihrer Führung die Umfragewerte negativ sind.
Katastrophal. Die SPD verharrt bundesweit bei 15%. Bei den letzten Landtagswahlen in Baden-Württemberg beispielsweise hat die SPD, obwohl man den Ministern, die damals zugange waren, gute Arbeit bescheinigt hat, gerade mal 12% gekriegt.
Es ist richtig. Nun gibt es da zwei verschiedene Begründungen. Das eine ist, was der alte Ralf Dahrendorf schon im 20. Jahrhundert deutlich gesagt hat. Er nannte es das sozialdemokratische Jahrhundert und sagte, die Grundideen der Sozialdemokratie haben sich weltweit durchgesetzt und deswegen ist die SPD überflüssig. Mhm. Das ist natürlich falsch, aber immerhin ein Teil der Wahrheit.
Ist das denn, verzeihen Sie, so falsch, wenn man sich den Rest von Europa anguckt und auf Länder stößt, nicht unwichtige Länder, in denen Sozialdemokraten praktisch keine Rolle mehr spielen?
Das ist zutreffend. Und gleichzeitig ist es falsch, deswegen zu sagen, es gäbe in dem neuen Jahrhundert keine Aufgabe für Gerechtigkeit mehr. Es gibt Riesenaufgaben für Gerechtigkeit, aber die haben heute eine völlig andere Gestalt. Und ich finde zum Beispiel in der politischen Agenda Friedenserhalt, auch in Europa, Umwelt, langfristiges Denken, die Gerechtigkeit innerhalb der Wirtschaft, also die Überwindung eines zum Teil ja kriminellen Kapitalismus, eine ungeheure politische Aufgabe. Und wer, wenn nicht die Sozialdemokratie, kann sich diese annehmen?
Verstehe ich Sie richtig? Die SPD müsste verstärkt auf genau diese Themen setzen. Das kann sie aber logischerweise deshalb nicht. Wie will sie denn Fundamentalkritik äußern, wenn sie, keine Ahnung, innerhalb der letzten 20 Jahre, 16 Jahre an der Regierung war?
Sie musste dem kapitalistischen Zeitgeist ein Stück weit gehorchen, denn diejenigen, die das nicht gemacht haben, sind de facto untergegangen, so wie Griechenland. Das heißt also, man musste da ein bisschen mitspielen, aber gleichzeitig muss man, das ist die Meinung des Club of Rome, die Ökonomie neu definieren, damit wieder so etwas wie Anstand siegt und nicht Gaunerei.
Die Frage ist, ob es der SPD gelingt, mit dieser Maxime Wähler zurückzuholen. Und die Frage ist natürlich auch nochmal, ob Andrea Nahles an der Spitze dieser großen Partei die richtige ist.
Also wie gesagt, ich mische mich in diese Führungspersönlichkeitenfrage nicht ein. Ich sage nur, die thematische Breite muss weit über das Thema Hartz IV hinausgehen.
50 Jahre Club of Rome, darüber reden wir in SWR 1 Leute mit Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Damit sind wir wieder in dem Jahr 1968, in dem Sie in Freiburg Juso-Vorsitzender waren. Da gab es in Italien einen Industriellen, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen.
Das war Aurelio Peccei. Ein großartiger, sehr erfolgreicher Industrieller, der gemerkt hat, dass die gegenwärtigen Wachstumsquoten von 6-7% oder so gar nicht weitergehen können auf die Dauer. Aha. Das ist ja eine Exponentialfunktion. Und dann hat er eine Reihe von Intellektuellen und auch Politikern und so weiter aus Europa vor allem, aber zum Teil dann auch aus der Welt zusammengebracht. Ja. Übrigens auch aus der Sowjetunion. Yermen Gvisjiani war einer der ganz großen Tauwetter Russen.
Wissenschaftler.
Und der hat gesagt, wir müssen uns um die Weltprobleme kümmern und nicht um den Konflikt zwischen Kapitalismus und Kommunismus.
Also wenn Sie es ansprechen, die Welt damals, es gab die Blöcke, es gab den Kapitalismus als Korrektiv, dann auch ein Stück weit den Kommunismus. Wir lebten in der analogen Welt und die Ängste damals hatten mit Umwelt und Klima eigentlich gar nichts zu tun, sondern vielmehr mit einem atomaren Wettrüsten, das möglicherweise in einer Katastrophe endet.
Völlig richtig. Es waren im Wesentlichen politische Themen damals, die Aurelio Peccei umgetrieben haben und seinen Freund Alexander King aus Schottland, der war damals bei der OECD. Und deren Meinung war, wir müssen auch um der Stabilität der Welt willen, der außenpolitischen, des Friedens, dafür sorgen, dass nicht durch die Hintertüre der begrenzten Ressourcen und der Umweltverschmutzung und so weiter Katastrophen eintreten. Das heißt, wir müssen Vorsorge treffen.
Ja. Wann sind Sie persönlich dann mit diesem Club of Rome erstmalig in Kontakt und in Berührung gekommen?
Ich hatte gewisse informelle Kontakte mit einzelnen Leuten und zum Beispiel Erich Jansch, das war ein Österreicher, der da ganz früh eine große Rolle gespielt hat. Aber eingeladen als Mitglied im Club of Rome hat man mich im Jahr 1991 und ich habe akzeptiert.
Okay, und haben dann welches Gebiet bearbeitet?
Ich war damals Gründungspräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie und habe einfach das Thema Ressourcen, Klima und so weiter ein bisschen verstärkt im Club of Rome. Da gab es auch ein paar andere. Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass im Club of Rome eine Beschäftigung mit Lösungsstrategien für die Umweltkrise ganz gut täte.
Wobei ich fast vermute, auch innerhalb des Club of Rome war Klima damals ein total exotisches Thema, oder?
Nicht mehr ganz. Man hat in den 1980er Jahren entdeckt, wissenschaftlich, die stramme Korrelation zwischen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre und Temperaturen auf der Erde. Und da war plötzlich klar geworden, oh Gott, diese CO2-Konzentrationen steigen ja unaufhörlich. Und wenn das so weitergeht, dann geht plötzlich das Grönlandeis weg. Und dann ist Amsterdam und Hamburg unter Wasser. Und viele andere Bedrohungen dieser Art wurden plötzlich politisch aussagbar.
Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, bis 2018, also bis zum vergangenen Jahr, einer der Präsidenten des Club of Rome, Autor auch des Buches Wir sind dran, das Sie zusammen mit Ihrem Präsidentenkollegen geschrieben haben?
Richtig. Das ist ein rebellisches Buch.
Ja.
Mit drei Teilen. Der erste Teil ist, die heutigen Trends sind zerstörerisch und überhaupt nicht nachhaltig.
Mhm.
Das zweite Kapitel ist, wir müssen unsere Philosophie verändern. Die heutige Philosophie ist krank. Die macht das Ganze nämlich immer schlimmer. Und der dritte Teil ist dann in gewissem Sinne optimistisch, was wir alles tun können, um das Unheil abzuwenden.
Um nochmal auf die Bestandsaufnahme dessen zu kommen, was nun faktisch ist, Herr von Weizsäcker, wie viele Menschen leben eigentlich aktuell auf diesem Planeten?
Das sind 7,7 Milliarden inzwischen. Eine Katastrophe für den Planeten Erde.
Warum?
Wir verbrauchen inzwischen so viel Ressourcen und Fläche, dass das überhaupt nicht mehr mit den Ökosystemen der Welt zusammenkommt. Also wir haben in unserem Buch eine schreckliche Zahl. Wenn man das Lebendgewicht der Wirbeltiere auf der Erde in drei Kategorien einteilt, die Menschen, wir sind auch Wirbeltiere, die vom Menschen gehaltenen Schlacht- und Haustiere und die Wildtiere, kommen folgende Prozentsätze heraus. Der Mensch 30%,
ja.
Unsere Schlachttiere 67% und für die Wildtiere bleiben 3% übrig.
Bedeutet, wir müssten unsere Ernährungsgewohnheiten dramatisch verändern?
Sollte man unbedingt. Aber jetzt kommen die Entwicklungsökonomen und sagen, inzwischen ist 1 oder 2 Milliarden Menschen in den sozialen Mittelstand gestiegen und deswegen brauchen die jetzt viel mehr Fleisch, also müssen wir die Fleischproduktion ausdehnen.
Mhm. Tja.
Also das ist die heutige Weltlage. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass da wieder eine Stabilisierung entsteht, insbesondere in Afrika. Wenn Afrika so weitermacht wie jetzt, gibt es nicht mehr 1 Milliarde, sondern 4 Milliarden Afrikaner.
Mhm.
Und was wir dann an Flüchtlingsproblemen haben, demgegenüber ist das von 2015 noch ein Kindergartenspiel.
Kommt möglicherweise noch ein zweiter Faktor dazu. Wenn das mit der Klimageschichte so weitergeht, wird Afrika so heiß werden, dass die Leute da nicht mehr leben können und von daher auch noch zusätzlich eine Migrations- und Flüchtlingsbewegung einsetzen wird.
Das ist im meteorologischen Detail sehr schwer vorherzusagen, aber die Gefahr extremer Wetterausschläge, hat das Potsdam-Institut ja immer wieder betont, nimmt dauernd zu und das kann in der Tat auch zu Flüchtlingsbewegungen beitragen.
Wir wollten reden über den Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Wohlstand. Sie haben eine Statistik gemacht, die wie aussieht?
Ich habe sie nicht gemacht und sie ist ein großer Kontrast zu dem, was die Nazis glaubten, was also islamische Staaten glaubten und viele andere noch vor 50 Jahren. Je mehr Kinder, desto stärker wird ein Land.
Aha.
Die heutige Situation ist so, die Gebiete der Welt, die einen hohen Bevölkerungszuwachs in den letzten 30 Jahren hatten, sind die ganz großen Verlierer. Und die Gewinner sind diejenigen, die ihre Bevölkerung stabilisiert haben, einschließlich Deutschland und China.
Mhm.
Das heißt also, eine völlige Umkehr der alten Ideologie. Es müsste ganz viel Bevölkerungswachstum für die Stärke geben.
Also eine Erklärung dafür, dass Afrika ganz offenkundig nicht auf die Beine kommt?
Völlig richtig. Das heißt also, wir müssen mit dafür sorgen, wir müssen Afrikanern helfen. Zum Beispiel eine junge afrikanische Familie, die überlegt sich, wie wollen wir unser Alter einigermaßen ökonomisch durchhalten? Also möglichst viele Kinder, denn dann müssen die Kinder für uns sorgen.
Ja.
Wenn wir stattdessen, wie schon in Deutschland seit der Bismarckzeit, eine einigermaßen vernünftige Altersversorgung da ist, dann kehrt sich auf einmal die Logik um.
Aha. Was China angeht, bedeutet die chinesische Staatsführung, die natürlich als autoritäres System sehr viel durchsetzen kann, liegt mit dieser Ein-Kind-Geschichte gar nicht so falsch?
Es war sehr gescheit von den Chinesen. Es war schrecklich für viele Familien. Und sie haben es inzwischen ja auch wieder gelockert. Aber China weiß ganz genau, dass die Bevölkerungsvermehrung zu einer Katastrophe des Landes werden würde.
Sind autoritäre Systeme, um bei diesem großen Land zu bleiben, dann auch vielleicht gar nicht so schlecht, ohne das moralisch zu bewerten, wenn es darum geht, auf die schnelle Veränderung zu erzielen? Beispiel, komplett verdreckte und lufttechnisch verseuchte Städte in China und dann eine Entscheidung von ganz oben.
Na, also wir haben das ja in Deutschland auch hingekriegt mit der Demokratie und das war sehr gut. Es hat nur etwas länger gedauert.
In China ist es anders gekommen?
Da ist im Moment ganz rapide eine Sauberkeitsphilosophie eingekehrt mit dem 13. Fünfjahresplan. Ob sie das dann im Einzelnen durchsetzen können, ist eine andere Frage. Aber im Großen und Ganzen haben die ihre Pläne so gemacht, dass man sie durchsetzen kann.
Ein Blick, was das Bevölkerungswachstum und die Zahl der Erdenmenschen angeht, in die Zukunft gerichtet. Wie wird sich das entwickeln?
Ich fürchte, wir erreichen so etwas wie 11 Milliarden. Und erst dann wird wahrscheinlich weltweit eine starke Bewegung geben, die in Richtung des chinesischen Modells geht, also die Ein-Kind- oder Zwei-Kind-Familie.
11 Milliarden bedeutet neue Flüchtlingsbewegungen größten Ausmaßes?
Das ist mit zu befürchten.
Der Versuch des Blicks in die Zukunft. Womit fangen wir an? Mit der SPD?
Haben wir eigentlich schon besprochen und ich würde sagen, es wäre sehr nötig, dass eine sozialdemokratische Partei sich auch um Themen bemüht, die vom Klassischen ein bisschen sich abgrenzen. Wir müssen wieder Friedenspolitik machen, Umweltpolitik, Langfristpolitik, Anstandspolitik anstelle von Gaunerei.
Dann schauen wir mal, was passiert. Die Zukunft Deutschlands und Europa auch im gesamtglobalen Zusammenhang gesehen?
In unserem Buch Wir sind dran vom Club of Rome spielt Europa eine sehr wichtige Rolle. Wir sind in gewissem Sinne das Modell für die Welt, dass sich Länder, die sich jahrhundertelang bekriegt haben, endlich friedlich zusammenkommen. Das ist eine gigantische Leistung. Und wenn das zum Beispiel in Afrika, in Südostasien und an anderen Stellen der Welt zur Selbstverständlichkeit würde, hätten wir eine friedlichere Welt und könnten uns auf die großen Herausforderungen der vollen Welt, der überfüllten Welt einstellen.
Was kann uns heute vorsichtig verhalten, optimistisch stimmen? Der Umstand beispielsweise, dass das mit den Bodenschätzen gar nicht so schlimm gekommen ist, wie man mal gedacht hat?
Also wir müssen ökologisch einiges tun, wie insbesondere Klimaschutz, das ist ungeheuer wichtig, und Biodiversitätsschutz. Das bedeutet eine radikale Veränderung der industrialisierten, auf Bioziden aufbauenden Landwirtschaft. Das geht so nicht weiter. Dann müssen wir aber auch andere Dinge wie die Finanzmarktkontrolle endlich wieder durchführen. Es war die Idiotie einer dogmatischen neoliberalen Ökonomie, dass man immer nur deregulieren müsse und liberalisieren und privatisieren und so weiter und dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Nein, das ist leider falsch. Das muss wieder korrigiert werden. Und es gibt so viele andere Baustellen, aber wie gesagt, in unserem Buch Wir sind dran ist die zweite Hälfte des ganzen Buches praktische politische Vorschläge, was man alles besser machen kann.
Ansonsten wird man dadurch vielleicht sogar auch mehr Unterstützung bekommen, dass man sagen kann, wir haben in diesem digitalen Zeitalter ein viel besseres Know-how als früher, bestimmte Lösungsmöglichkeiten zu finden?
Das ist richtig. Wir dürfen nur nicht Sklaven der Computer werden.
Laufen wir Gefahr, Sklaven der Computer zu werden?
Im Moment ist der Digitalisierungshype ein bisschen auf diesem Weg.
Ja, inklusive der Gefahr, dass eine künstliche Intelligenz uns irgendwann auf eine nicht geahnte Art und Weise bedroht?
Genau das ist die Befürchtung des Center for the Study of Existential Risk in Cambridge, England, die sagen, das ist eine der großen Gefährdungen für die Menschheit, dass Superintelligenzen entstehen, die nichts anderes im Sinn haben, als die Menschheit auszurotten.
Ich bedanke mich sehr, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.